Herzlich willkommen zur neuen Folge Halbzeit, dieses Mal mit dem Chefscout der New York Red Bulls, Sebastian Heusel. In meinem Gespräch mit Sebastian erklärt er uns, wie man überhaupt Scout wird. Er selbst wurde zum Scout ausgebildet beim FC Red Bull Salzburg. Dort war er erst im Videoscouting tätig, später auch der Leiter der Videoscouting-Abteilung und erlebte, wie der Verein in der Scouting-Abteilung immer größer wurde. Er erklärt im Gespräch natürlich auch, wie es dazu kam, dass er nach New York ging, welche Menschen dabei eine Rolle einnahmen und auch wie es nun ist, in New York zu arbeiten. Wir reden über die Rolle eines Colleges im Fußball in Amerika, aber natürlich auch, wo die großen Unterschiede liegen, ob man im Scouting für einen europäischen Verein zuständig ist oder für einen Club der MLS. Wie du überhaupt zu Salzburg gekommen bist, bevor wir über New York sprechen, wieso deine Zeit bei Salzburg überhaupt lief?
Ja, das war eigentlich ganz spannend. Das war 2017 und in dem Jahr ist Salzburg Youth League-Sieger geworden. Die haben schon richtig coole Sachen gemacht und das war so die Zeit, wo Salzburg viel innovativ gearbeitet hat und die ersten Projekte mit der Universität in Salzburg zusammen gemacht hat. Und ich war damals im Masterstudium Sportmanagement und Masterstudium Sportwissenschaft und habe dann so die ersten eigentlich eine Connection zu dem Club bekommen. Ich bin in der Gegend aufgewachsen, also deswegen, ich habe den Verein gekannt, cool gefunden, was die machen. Habe eigentlich nie so wirklich eigentlich daran gedacht, dass das mal irgendwas sein kann, was für später spannend wird. Und dann ist irgendwann der Kontakt entstanden und dann bin ich mal da zum Vorstellungsgespräch gegangen, im Scouting. Habe auch angefangen als Praktikant, bin übernommen worden und seitdem eigentlich eine richtig coole Zeit. Also es war's. Vor 8,5 Jahren, also schon echt lange dabei, coole Sachen erlebt, coole Mitarbeiter erlebt. Bin mega, mega dankbar für die ganze Zeit, auf alle Fälle.
8,5 Jahre, du bist jetzt 32, ne?
Ich bin jetzt 32, ja.
Das ist krass, das ist ganz schön jung gestartet, ne?
Ja, wenn du denkst, so mit 24, es ist echt lange her. Aber natürlich so, wenn man da zurückschaut, ey, das war eine Zeit, wo Salzburg natürlich mega erfolgreich war, jedes Jahr Meister worden ist, dann gefühlt jedes Jahr einen Pokal gewonnen hat. Dann hat es ja begonnen, dass es international echt weit geht mit Europa League Halbfinale gegen Marseille. Dann natürlich ja das erste Jahr Champions League, wo du das erste Spiel hast und zur Halbzeit, glaube ich, steht es 5-1 und das Stadion retour, was eine wahnsinnig geile Erfahrung war. Aber es eine richtig junge Mannschaft waren, einfach mega Spieler dabei waren. Deswegen, das war echt eine mega coole Zeit, coole Erfahrungen gemacht. Natürlich aus freien Sicht, aber persönlich, ich habe das alles mitnehmen dürfen, habe super Leute kennenlernen dürfen, auch mit super Leuten zusammenarbeiten dürfen. Und was ja generell bei Red Bull ziemlich cool ist, du kannst ja immer einen nächsten Step machen. Sei das ist für Spieler so, das ist für Staff so, das ist für Mitarbeiter so. So, wenn du da dabei bist und machst einen guten Job, da gibt es eben irgendwas Neues, was du machen kannst. Und zurückblickend würde ich sagen, das ist für mich ja eigentlich eine richtig coole Geschichte, damals bei Red Bull einzusteigen. Ich bin mega dankbar dafür.
Das auf jeden Fall. Wie lernt man das Scouting dann von der Pike auf? Weil, also das ist so die häufigste Frage, die ich von Kumpels kriege, weil ich ja viel mit Scout sprechen darf und dann fragt eigentlich jeder, also was haben die studiert, was haben die sonst wie gemacht oder sage ich immer, ist total unterschiedlich, aber ich selber kann es auch gar nicht genau beantworten. Also sitzt du dann erstmal beim Chef-Scout daneben oder bei irgendeinem anderen Scout daneben, guckst dir 30 Spiele in Folge an und siehst, wie er draufschaut oder läufst du direkt von alleine los, wenn du da als Praktikant startest? Also wie funktioniert das?
Nee, ich würde sagen, grundsätzlich viele Scouts haben einen unterschiedlichen Background. So teilweise ehemalige Profispieler, ehemalige Trainer. So über die letzten Jahre hinweg hat sich das ja entwickelt, dass du Scouts ausbildest, dass du Scouts wahrscheinlich vom Studium rekrutierst, von Sportwissenschaft, Sportmanagement, teilweise Kommunikationswissenschaft. Was gleich ist, ist immer so die Leidenschaft und die herrliche Verrücktheit für den Fußball, für den Sport. Also das quasi eigentlich Fußball ist dein Hobby und dann hast du irgendwann die Möglichkeit, dass du den Hobby zum Beruf machst. Das ist natürlich geil. Und dann bist du dann dabei und natürlich am Anfang viele, viele Fußballspiele anschauen, viel zuhören, war für mich echt wichtig. Ich sagte, cooles Scouting-Team in Salzburg vorgefunden, unterschiedliche Typen, unterschiedliche Charakteren, unterschiedliches Alter, jeder so ein bisschen an einem Background. Natürlich sitzt du da drin und hörst erstmal viel zu. Ohne dass du dir irgendwas kommentierst, oder diskutierst, sondern einfach zuhören, mal reinhören, wie Scouts, die was mehr Erfahrung haben, Dinge sehen, wie die auf Spieler draufschauen, was denen wichtig ist. Dann fängst du an, dass du selbst Spieler schaust, dass du dich austauscht, dass du beginnst, dass du über Spieler diskutierst, unterschiedliche Sichtweisen diskutierst, akzeptierst oder auch am eigenen Standpunkt festhältst. Ich finde, das ist auch wichtig, gehört auf alle Fälle dazu, dass du einfach dein eigenes Bild zum Spieler hast. Also jeder Scout hat so ein bisschen eine eigene Seite an sich, so wie man auf den Spieler draufschaut, auch wie man dann Berichte anlegt, wie man Spieler einschätzt, wie man das bewertet, wie man die Informationen zum Spieler, wie man die weitergibt. Also das ist jeder so ein bisschen eigen. Deswegen finde ich es cool, wenn du einfach mit Leuten mit unterschiedlichen Backgrounds da sprichst, diskutierst und du eigentlich wirklich viele davon mitnimmst.
Was hat sich am meisten bei dir so verändert? War es am Anfang vielleicht noch ein bisschen euphorischer bei den Spielern, weil man, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man noch nicht so viel Champions League selber gespielt hat oder gesehen hat, dass man dann erstmal drei Spieler sieht und sagt, okay, ich bin da sehr positiv und vielleicht schneller eine Verpflichtungsempfehlung oder sowas hat und jetzt ein bisschen realistischer oder hat sich gar nicht so viel verändert. Also wenn du das jetzt 8 Jahre zurückschaust, ja, bis heute, wo ist da so der größte Unterschied, wie du Spieler betrachtest?
Ja, ich würde sagen, am Anfang ist man eher passiver bei Spielern. Du bist neu in dem Ding drin, du hörst viel zu, versuchst, dass du viel aufnimmst und dass du dann die Informationen, die was du bekommst, da richtig dementsprechend verarbeitest und das versuchst effektiv umzusetzen. Natürlich über die Jahre hinweg, du baust dir in deinem Kopf deine eigene Datenbank auf. Hey, du hast irgendwann einen Vergleich, weil du die Kategorie von Spieler oder das Spielerprofil genau in dem Alterssegment in unterschiedlichen Märkten schon zigmal gesehen hast und dann hast du ungefähr einen Vergleich, hey, der Spieler war damals ungefähr so oder das schaut ziemlich ähnlich aus wie bei dem Spieler. Also deswegen hast du da von Anfang an ein besseres Gefühl oder auch nicht oder auch ein schlechteres Gefühl. Also, hey, das wird wahrscheinlich nichts. Deswegen, das hat extrem viel mit Erfahrung zu tun. Einfach Wiederholung von Dingen, von Spielen, von Spielern, von Marktkenntnissen. Ich würde sagen, das ist so ein Mix aus allen.
Du hast ja die nächsten Schritte gemacht in Salzburg, hast du auch selber schon gesagt, wie ging es dann weiter? Wenn man bei Transfermarkt guckt, dann steht da nicht nur was mit Scouting, glaube ich. Bist du komplett im Scouting geblieben, dann da Schritte hochgegangen, hast mal überlegt, zwischendurch auch mal ins Trainerwesen reinzugehen oder mal eine Videoanalyse oder war für dich immer klar, Scouting, da bleibe ich jetzt, das war von der Pike auf gelernt und da will ich meine Schritte gehen?
Ja, also ich bin in Salzburg zum Scout ausgebildet worden. Ja. Also mir ist echt viel mitgegeben worden, gibt es eigene Toolbox und dann... Ja. Nimmst du das mir alles mit und lernst echt viel dabei. Ich bin immer im Scouting geblieben und ich glaube, ich war damals der 6. oder 7. Vollzeitangestellte in Salzburg in der Scouting-Abteilung und über die Jahre, einfach weil da so Erfolg vorhanden war, hast du das natürlich rechtfertigen können, dass du mehr in Scouting investierst. Die Abteilung ist gewachsen. Dementsprechend sind die einzelnen quasi Unterabteilungen gewachsen mit der Videoscouting, Datenscouting. Ich habe das irgendwann übernommen, habe dann ein echt cooles Team von 7 Mitarbeitern gehabt. Es hat richtig Spaß gemacht, einfach weil wir in einem Scouting-Markt unterwegs waren, der was einfach so klar definiert ist. So, und du hast ganz genau gewusst, wonach du suchst. Wir waren natürlich in der Nische drin, haben meistens versucht, dass wir relativ jung rekrutieren, an neue Märkte erschließen mit Afrika, mit Asien, die was vor allem in der Liga in Österreich damals eher unerforscht waren oder generell in Europa unerforscht waren. Also mittlerweile siehst du, dass Bundesligisten, Premierligisten auf afrikanische Spiele direkt aus Afrika draufgehen. Also deswegen musst du halt immer versuchen, dass du Trends erkennst und dass du vielleicht dann neue Trends selber einleitest. Und damals war jetzt Salzburg mega stark dabei. Mega, mega stark.
Ja. Hm. Hat sich auch ganz gut ausgezahlt, ne? So ein paar Top-Transfers sind ja dann irgendwann getätigt worden. Werden eben schon Szoboszlai, Haaland und Co., die ganz großen, über die man spricht, aber ich glaube auch viele weitere, die dann einfach irgendwie in die Bundesliga gegangen sind, ja, andere Vereine. Also ja, ich glaube, war auch überall eigentlich bekannt, dass ihr ganz gute Arbeit geleistet habt. Ja, und ich glaube, es gibt schlechtere Stationen, um Scouting erstmal zu erlernen. Wer war so dein Hauptansprechpartner am Anfang? War es komplett im ganzen Team, wo du dich immer mit ausgetauscht hast, immer ein offener Austausch? Oder gab es so ein, zwei Leute, wo du sagst, die wirst du herausstellen, da hast du schon so am meisten von mitgenommen eigentlich?
Grundsätzlich war mega happy oder ich bin mega happy, dass ich jeden Einzelnen kennenlernen durfte.
Ja.
Und das nicht nur aus der Scouting-Abteilung, sondern generell im ganzen Verein. So, das hast du das eigentlich gelebt, obwohl das Red Bull eigentlich Teil von einem Konzern ist, von einem riesigen Konzern. Aber der Verein an sich, der Club Red Bull Salzburg, ist eigentlich, das wird gelebt wie eine Familie. So, deswegen, das ist, hat mich sehr an zu Hause erinnert und ich habe immer mega Bock gehabt, dass ich ins Büro gehe oder ich habe mega Bock gehabt, dass ich für den Club arbeite und habe das immer als Privileg gesehen. Wie gesagt, ey, das Fußball ist dein Hobby und ja, irgendwann kannst du für dein Hobby arbeiten. Also du wirst bezahlt dafür, dass du dein Hobby ausübst, wo so viel Leidenschaft und so viel Herzblut dabei ist. Das ist erstens eine mega coole Geschichte. Aber natürlich gibt es ein paar Leute, denen ich wahnsinnig dankbar bin. So, zum einen ist es der Chris Fivel, der hat mich damals eingestellt, war damals zu der Zeit der Chefscout und der Kaderplaner von Red Bull Salzburg. Ist er dann irgendwann weg, seinen persönlichen nächsten Step gemacht und für mich ja echt enge Bezugsperson in Salzburg war der Hansi Eder, der ist immer noch da.
Ja.
Überragender Kerl, echter guter Mensch. Und hat mir geholfen, erstens aus professioneller Sicht, dass du dich weiterentwickelst, dann da als Mensch habe ich da so viel mitgenommen. Also ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Na, dass ich, wie gesagt, super coole Leute kennenlernen durfte.
Ja. Chris Vivell hat ja auch nicht so eine schlechte Karriere dann hingelegt.
Ja.
Muss man auch sagen. Hansi selbst ist jetzt ja auch Chefscout und Kaderplaner, glaube ich. Ne? So ist die offizielle Bezeichnung. Was hat Hansi damals gemacht, als du da angefangen hast?
Der Hansi hat damals so die ganze Videoscouting-Abteilung geleitet. Okay. So, das war so aufgesplittet in Travel-Scouting und Videoscouting. Und der Hansi hat damals ganze Videoscouting-Abteilung geleitet. Das war die Abteilung, wo ich dazu bin. Mhm. Also Job war schon viel. Aus dem Office heraus, viele Videos schauen, viele Videos schneiden, viele Reports schreiben. Aber ich finde es wichtig, einfach weil du dadurch viel lernst. Also natürlich, Red Bull ist einfach anders, gibt es einen anderen Spielansatz, war zu der Zeit nur echt krass. Und mittlerweile haben das vier andere Mannschaften versucht, das so ein bisschen zu kopieren. Deswegen ist der Unterschied zwischen der damaligen krassen Red Bull-Spielphilosophie wahrscheinlich nicht mehr so unterschiedlich zu vielen anderen Clubs jetzt. Aber zu der Zeit ist es knallhart und das wird dir quasi reingeprügelt und ich finde das ja gut, weil jeder von denen war krasse Überzeugungstäter, also die haben das vorgelebt und die haben fest daran geglaubt, dass das richtig ist und ich glaube, mit der gleichen Überzeugung musst du da rangehen, einfach damit du klare Spielempfehlungen abgeben kannst. Also natürlich vorgegeben von Spielerprofil als Spieler XY sowieso auch schon, das Spielerprofil auf der jeweiligen Position soll so auch schon, wir brauchen genau das. Und dann hast du klare Vorgaben, dann macht es auch Spaß, dass du nach dem suchst. Und natürlich dann ganzen Datenscouting hat sich weiterentwickelt, dann hast du neue Ansätze, hast du bessere Filtermethoden, kannst du den ganzen Prozess einfach effizienter gestalten. Ich sag, das war eine coole Zeit, von 2017 weg bis 2022, da ist viel passiert. Viel Wechsel in der Mannschaft, im Staff. Bei unserer Abteilung damals ist wahnsinnig gewachsen. Was ich ja gelernt habe damals, das hat der Chris Fivel vorgelebt, das hat der Hansi vorgelebt und das war genauso bei Christoph Front, dem Sportdirektor zu der Zeit. Die haben echt viel Wert auf den Typen gelegt. Mhm. Also, dass du ein guter Mensch bist, dass du in das Team reinpasst, sodass die Teamchemie, dass die passt, dass die stimmig ist. Für mich ist es heute nur wahnsinnig wichtig und ich merke das ja jetzt bei Red Bull New York, dass du mit Jochen Schneider einen Menschen, der was wahnsinnig viel Wert auf die Person legt. Das macht einfach Spaß, wenn du in die Arbeit gehst und du arbeitest mit Leuten zusammen, die du magst. Und jeder verfolgt das gleiche Ziel und jeder hat ungefähr den gleichen Eifer, die gleiche Leidenschaft dafür. Natürlich eckst du ab und zu an, das ist gar kein Problem. Da gibt es Reibungen, gibt es Diskussionspunkte. Ich finde, das fördert einfach die ganze Abteilung. Weißt du, lernst daraus. Also du machst dann neue Erfahrungen. Du hast vielleicht neue Ideen, die was dadurch entstehen. Deswegen, nehme ich auf alle Fälle mit.
Spricht auch eher für eine gute Beziehung, wenn man auch so eine Streitkultur mal leben kann, ne? Und
ja, voll
jeder seine Meinung äußern kann. Man merkt es auch, dass ihr auf Typen achtet. Also ich habe jetzt in Salzburg habe ich dich noch nicht so oft gesehen gehabt in der Zeit. Jetzt in New York zumindest mal zweimal dann auch. Ja, und ich glaube, die Zusammenarbeit gerade bei dir und Julian de Guzman, mit Sean, dem Academy-Leiter, mit Tiger Fitzpatrick, das ist schon sehr eingeschworen, würde ich sagen, ne?
Spezielle Truppe, würde ich sagen. Natürlich, so jeder ein bisschen einen anderen Background. Der Tiger kommt aus Trinidad, ehemaliger Profi gewesen. Überragender Kerl. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der irgendwas Schlechtes über den sagt. So jedes Mal, wenn irgendwie jemand einen Tiger erwähnt, so, dann ist so ein kleines Lächeln am Mund. Ja. Das macht Spaß, mit dem Tiger zusammenzuarbeiten. Einfach weil überall, wo der ist, hey, der bringt eine positive Stimmung und eine ganz spezielle Qualität. So, wenn du irgendwo bist, dann innerhalb von 2-3 Minuten kannst du die ganze Atmosphäre von dem Raum kannst du ändern. Einfach nur, weil du ein offenherziger, empathischer Mensch bist, der was einen Witz drauf hat, der was einen coolen Schmäh hat. Das macht Spaß. Natürlich du hast die Kollegen selber kennengelernt mit Julian schon. Coole Typen, unterschiedliche Backgrounds. Julian ist ehemaliger Spieler. Sean ist mittlerweile hast 25 Jahre in Amerika drüben verschiedene Stationen gemacht, ist seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren bei uns im Verein mit dabei, macht einen super Job. Unsere Akademie, die entwickelt gute Spieler, viele Spieler, die was bei uns in der ersten Mannschaft oben landen und die was er dann irgendwann bereit sind, dass sie den nächsten Step machen. Deswegen drüben die Chemie, natürlich bei uns in der Abteilung ist cool, in der Scouting-Abteilung ist cool, aber zusammen mit den anderen sportlichen Abteilungen, das macht echt Bock.
Ja. Das ist auch so verzahnt. Also hast du da so viel Kontakt zu den anderen Abteilungen auch in New York? Ist es eher gefühlt ein kleinerer Verein, weil alles sehr, sehr eng zusammen ist? Oder ist es trotzdem doch irgendwo ein großer Apparat, wo man, keine Ahnung, das Marketing jetzt nicht jeden Tag sieht, sondern eher doch in seiner Bubble, in der Scouting-Bubble dann erstmal bleibt?
Ja, bei uns ist es so, wir sind ja eigentlich gar nicht in New York, sondern wir sind in New Jersey.
Ja.
Und die ganzen sportlichen Abteilungen sind am Trainingsgelände. Und das ist ungefähr so 25, 30 Minuten mit dem Auto weg vom Stadion, wo bei uns Front Offices, Marketing, IT, Sales, alles drum und dran, HR, Legal Team. Natürlich gibt es da räumliche Distanz, wo ich mir eigentlich gedacht hätte, die räumliche Distanz macht nicht so wirklich viel aus. Aber die ganzen Mitarbeiter, die wohnen ja teilweise in Brooklyn, in Manhattan, in Queens. Du brauchst halt ewig lange, bis du bei der Arbeit bist. So, deswegen würde ich sagen, dass es doch eher getrennter voneinander ist. Also die ganze sportliche Abteilung alle im Trainingsgelände. Wir sind alle zusammen mit erster Mannschaft, zweiter Mannschaft, Akademie. Natürlich hast du einen täglichen Austausch. Du siehst die ganzen Leute jeden Tag und arbeitest natürlich enger mit denen zusammen. Ich finde es nicht schlimm, dass da räumliche Distanz, dass da räumliche Trennung vorhanden ist. Ich kenne das anders als Salzburg, einfach weil Salzburg eine wesentlich kleinere Stadt ist. Ey. So als Salzburg bringst du, glaube ich, ein Zehntel von Brooklyn rein. Aber ja, ist einfach anders. Also ich habe das in Salzburg richtig cool kennengelernt, einfach dass es also so wirklich familiär ist. In New York, aber wir Teil von der Red Bull Gruppe sind, merkst du mehr den Konzern durch.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz in einer sportlichen Abteilung hast du super Typen dabei. Das macht Spaß, da zu arbeiten. Das macht Spaß, den Verein mitzuentwickeln. Natürlich MLSer Liga, die was stetig im Wachsen ist. Du bist auf alle Fälle noch nicht dort, dass du mit den europäischen Top-Ligen konkurrieren kannst. Kann vielleicht passieren. So, jetzt ist die Club, wir haben gerade in Nordamerika ist eine riesige Welle, hat Gefühl ausgebrochen. Nächstes Jahr mit der WM in den USA, in Kanada und Mexiko wird auch nochmal ein Riesending werden.
Aber auch in den USA ist da so eine Welle, also nächstes Jahr glaube ich auch. Ich war jetzt ja da bei Club WM. Ich hatte selber so ein bisschen Probleme mit den Anstoßzeiten. Also ich war jetzt beim Spiel, das war 12 Uhr mittags für die Amerikaner. Das ist, glaube ich, dann schon schwer. Hast du schon das Gefühl, dass die Amis da bei der Club-WM sagen, okay, richtig geil? Oder ist das eher, ja,
ja,
mal schauen, was passiert?
Ich finde schon, natürlich, das sind so ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. So für die europäischen Top-Vereine ist es vielleicht so in gewisser Art und Weise eine Zusatzbelastung, einfach weil du ein Stück von der Sommerpause wegnimmst. Wahrscheinlich aus Clubsicht wichtig, weil du einfach wahnsinnig viel Kohle mit der Geschichte machen kannst. Was spannend ist, die Südamerikaner, Brasilianer, Argentinier, die brennen auf das Turnier. Mhm. Die finden es geil. Natürlich, die können sich messen mit den besten Teams der Welt. Gibt's nicht allzu oft. Normalerweise ist die Club-WM, hast du einen Vertreter pro Kontinent dabei. Und jetzt hast du aus Brasilien hast du 3-4 Vereine dabei, aus Argentinien hast du 2 Vereine dabei. Und die können sich messen mit den Top-Teams auf der Welt. Ist natürlich eine Riesengeschichte für die. Merkst du mit den Fans. Viele Brasilianer, viele Argentinier sind extra nach Amerika geflogen, in die USA geflogen, einfach, dass die das Turnier mitnehmen können. Und meistens, wenn ein brasilianischer Verein oder argentinischer Verein spielt, ich würde sagen 80% im Stadion, sind Fans von dem brasilianischen Verein. Die bringen einfach eine geile Stimmung. Die leben den Fußball, die sterben quasi dafür. Die geben alles da drin, schreien, singen. Mega cool. Ich finde es immer mega cool, wenn es so gegen einen, oder wenn du beim Spiel bist, wo ein südamerikanischer Verein spielt. Mhm. Natürlich, wenn es dann so ein riesiger Club ist, wie Flamengo, wie Fluminense, Botafogo, dann geht es natürlich ab. Ja. Das ist ein geiles Erlebnis, geiles Stadionerlebnis.
Ja, auf alle Fälle. Das stimmt. Ich war beim Fluminense gegen ein Dortmund-Spiel. Muss ich auch bestätigen, also die Brasilianer haben doch ganz gut gefeiert, auch schon vor dem Spiel. Das war ganz witzig. Aber genau, ich habe jetzt relativ wenig Amerikaner da gesehen, aber kann auch der Anstoßzeit geschuldet gewesen sein. Mhm. Aber ja klar, das kann bestimmt eine Euphorie hervorrufen. Vielleicht einmal kurz nochmal gesagt, auch laut, du bist jetzt Chefscout bei New York Red Bulls. Mhm. Den Switch hatten wir gerade noch nicht so offen drin. Kannst du vielleicht mal kurz so anreißen, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Also klar, Red Bull-Kosmos, aber man sagt jetzt nicht einfach, Mensch, da sitzt einer in Salzburg, jetzt machst du mal Chefscout in New York. Das ist ja schon irgendwie eine ganz coole Nummer, aber wie kommt es dazu überhaupt? Mhm. Bewerbungsprozess, keine Ahnung, hol mich mal ab.
Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Hey, da wohnen 1500 Einwohner und gefühlt jeder kennt jeden. Das ist ganz familiär und ich liebe das, wenn ich da wieder zurückkomme, meine Freunde sehe, meine Familie sehe. Und für uns war Salzburg immer so die nächstgrößere Stadt. Das sind 10 Minuten, 15 Minuten weg mit dem Auto. Und in Salzburg leben 150.000 Leute und für uns war das damals diese große Stadt. Und dann, ich bin damals nach Salzburg rübergezogen. Und ich habe das geliebt, in Salzburg zu leben, diese coole Stadt. Hey, alles ist das Gefühl, fußläufig erreichbar, du bist direkt in den Alpen, du hast wahnsinnig schöne Seen mit dabei, du kannst im Winter was machen, du kannst im Sommer was machen, das Wetter ist meistens gut. Deswegen der Lebensstandard ist schon recht hoch, würde ich sagen. Aber ich habe dann irgendwann, hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich mal so den Wunsch gehabt habe oder dass sich der Wunsch entwickelt hat, dass ich irgendwann in eine große Stadt ziehen will und dass ich dort arbeiten will. Und wie gesagt, Red Bull ermöglicht dir den nächsten Step. Du kannst neue Sachen erleben. Und bei mir war das dann nach 5,5 Jahren, war das soweit, dass ich die Chance ergeben, dass in New York eine Stelle frei ist. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich mit New York spekuliert, weil das war damals immer nur aus unserer Sicht so. Ich war nie in Amerika drüben. Ich habe gewusst, da gibt's Red Bull New York und da war immer so lose Kontakt da und ja, natürlich kennst du Mitarbeiter vor Ort. Aber das so der klare Wunsch da war, ich muss unbedingt nach New York gehen. So, das war nie da. Das hat sich dann gerne da ist im Sommer 2022 Jochen Schneider rüber ist, der davor schon Zeit bei Red Bull in der globalen Abteilung verbracht hat. Wir haben uns damals kennengelernt im Sommer 2022. Das war damals nur, ist über Christoph Freund entstanden. Dann kennengelernt. Ich bin dann im Sommer mal eine Woche rübergeflogen, haben mir das angeschaut. Natürlich, ich kenne den Standard von Salzburg. Wahnsinnig coole Akademie. Dann die Büros im Stadion sind cool. Das Trainingsgelände in Taxum von der ersten Mannschaft ist cool. Und dann kommst du da rüber und dann ist es nicht so.
Echt? In New York?
Ja, dann ist es nicht so. Wir haben ein Gelände, ich würde sagen, das ist okay. Die Plätze sind gut, die Qualität von den Profiplätzen ist echt gut. Aber sonst die Anlage, ich würde sagen, das ist okay. Du kannst den Job erledigen, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, wow, ey, ist Wahnsinn, was hier abgeht. Ich habe das jetzt aber nicht negativ gesehen, sondern eher positiv, aber damals schon klar war, dass Red Bull wahnsinnig viel Geld investiert, dass die in New Yorker ein richtig cooles Trainingszentrum bauen, das jetzt gerade im Entstehen ist und idealerweise mit Anfang 2026 fertig ist, dass dann alle Mannschaften rübergehen, von erster Mannschaft, zweiter Mannschaft, Akademie. Schaut, aktuell schon richtig cool aus. Also ich bin echt gespannt, wenn wir dann wirklich drüben sind. Aber ja, wie gesagt, ich habe das eher als Chance gesehen, was Neues zu machen. Wie gesagt, in Salzburg, das meine ganze Zeit bei Red Bull Salzburg, das war cool. Ich würde das als richtig cool, als wahnsinnig coole Erfahrung, mega Erfahrung einstufen. Und auch weil, natürlich, du warst mega erfolgreich. So mit der ersten Mannschaft gefühlt alles gewonnen. Da international warst du dabei, hast coole Spiele gemacht. Es waren super Spieler dabei, die was überliefering, über die erste Mannschaft den nächsten Step gemacht haben in der Top-Liga. Ich wollte aber irgendwann mal weg aus dem Umfeld und in ein neues Projekt rein, wo du wahrscheinlich auch mit negativen Erfahrungen konfrontiert bist, wo du vielleicht auch mit Misserfolg, Frustration konfrontiert bist. Ich finde es wichtiger, dass du die Seite mal lebst oder mehr erlebst. Einfach, dass du als Mensch persönlich wächst, dass du als Mensch den nächsten Step machst. Dann natürlich Amerika, ganz andere Kultur, natürlich andere Sprache. Englisch ist die Hautsprache. Wenn du darüber gehst, sag mal so das Standarddeutsch-Englisch, was du in der Schule lernst oder was du vielleicht beim Abitur brauchst, im Studium brauchst, das ist gut. So, damit kommst du klar, aber wenn du dann wirklich mal 3 Jahre da drüben lebst und jeden Tag Englisch sprichst, weil Englisch einfach die Hauptsprache ist, dann lernst du das auf einem ganz anderen Level. Mhm. So, ich finde es wichtiger, dass du dich selbst artikulieren kannst, wenn vielleicht das Gespräch mal ein bisschen hitziger wird. Also wenn du weg bist von dem Rationalen, dann wird es mal emotional und du verlierst vielleicht nicht den Faden, einfach weil es da eine Sprachbarriere gibt, sondern du kannst da ganz weiter, kannst du mitdiskutieren und gehst quasi nicht als Verlierer raus, einfach weil du den sprachlichen Nachteil hast. Mhm. Bereitet dich auf alle Fälle auf viele, viele andere Sachen vor. Auf jeden Step, der was irgendwann mal danach folgt.
Ja. Wie lange hat das gedauert bei dir? Weil, also ich kann bestätigen, dein Englisch ist herausragend. Man merkt nicht, dass du, also wahrscheinlich werden viele Amerikaner sagen, man hört den deutschen Akzent noch, aber ich höre ihn nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie dein Feedback an dich so da ist. Wie lange hat das so gedauert bei dir?
Boah, ich würde sagen, es ist zwischen 6 Monaten, ein halbes Jahr bis ein Jahr.
Ja.
Also, dass du unaufgeregt in Präsentationen reingehst, dass du unaufgeregt in Dinge reingehst, wo du vor vielen Leuten was ansprechen musst, ja. Seien es Scouting-Meetings, die was du diskutierst, ob das Präsentationen über Spieler sind, die was du vorschlägst, ob das Präsentationen an den Verein sind, dass du Scouting-Abteilung vorstellst, alles drum und dran. Ich würde sagen, so ein halbes Jahr, dann, dass es wirklich geflutscht hat. Aber wie gesagt, das Level davor war auch nicht schlecht. Also du kommst klar, aber du merkst halt einfach nur den Deutschen in dir. Und natürlich, wenn du dann eine gewisse Zeit in dem Land verbringst und du hast das einfach tagtäglich, dann lernst du das natürlich auf einem ganz anderen Level und bist besser gewappnet.
Mhm. Klar. Hundertprozentig. Wie lange hast du gebraucht für die Entscheidung, ob du dann nach New York gehst? Weil es ist ja erstmal eine Riesenchance, klar, also wahrscheinlich die Stadt, wenn man so überlegt, wo man mal in eine große Stadt ziehen kann. Aber du hast ja auch Familie hier, wirst jetzt wahrscheinlich nicht direkt gesagt haben, oder doch, morgen bin ich da und gut ist, oder wie war der Prozess da? Erzähl mal.
Ich bin im Sommer 2022 mal eine Woche rüber, habe mir das angeschaut, habe Mitarbeiter vor Ort kennengelernt. Und hab das dann einfach mal auf mich wirken lassen. So, natürlich, Amerika hat ganz andere Kultur. Und mit New York hast du eine Wahnsinnsstadt. Hey, du kannst so viel erleben. So in einer Woche, natürlich nimmst du ein paar Sachen mit und du schaust, dass so die wesentlichen Dinge mal abklapperst, mal siehst, mal das ist Square Garden, Empire State Building, alles drum und dran. Bin dann wieder zurück. In der Woche, ich weiß noch, da war es unfassbar heiß. So schwitzt dich tot. Ist einfach in New York ist der Sommer, ist anders als in Deutschland. So die Spitzen im Sommer, die sind heißer und es ist wesentlich schwüler. So das kennen wir von uns gar nicht. Bin dann wieder nach Hause ich habe damals so in Salzburg gewohnt und habe das dann einfach mal auf mich wirken lassen. Natürlich auch mit Familie besprochen, mit der Freundin besprochen. Ist natürlich ja klar, großes Thema. Meine Freundin, die wohnt in Salzburg. Wenn du dann mal das Thema ansprichst, hey, da gibt es vielleicht die Möglichkeit mit Red Bull New York, aber du müsstest vor Ort sein. So, natürlich ist es dann mit der Arbeitsgenehmigung, Visa, nicht so ganz einfach. Natürlich für einen für einen Österreicher kannst du ganz easy, kannst du ein erstes Visum beantragen, kannst 180 Tage im Jahr, kannst du drüben bleiben, 90 Tage am Stück, dann musst du kurz ausreisen, kannst wieder einreisen. Wir haben das Glück, dass meine Freundin macht Online-Marketing, die ist relativ flexibel und die war jetzt in den letzten 2,5 Jahren 6-7 Monate drüben, war natürlich ja für 7 mega Erfahrung. Natürlich, lebst in Salzburg, coole Stadt, und dann lebst du zum Teil in New York, machst coole Erfahrungen. Aber na klar, das war am Anfang nicht so ganz easy. Aber ich habe immer den Wunsch gehabt, dass ich irgendwann weggehe. Ich habe nicht gewusst, dass es New York ist.
Ja.
Im Nachgang, ich bin dankbar dafür, dass sich die Gelegenheit ergeben hat. Ich bin dankbar dafür, dass ich Jochen Schneider kennenlernen durfte, der mir die Chance ermöglicht hat. Und ich bin dankbar dafür, für das ganze Erlebnis, für die Erfahrungen in New York zu leben. Hey, wenn du vielleicht in 30, 40 Jahren mal zurückdenkst, dann denkst du, boah, hey, so 2023, 24, 25, du warst in New York, du hast da gelebt, du hast es mitgenommen. Du warst am Broadway, hast du Broadway-Shows gesehen. Du warst in den coolsten Rooftops in Manhattan. Mega Ausblick. Du hast so viele coole Leute kennengelernt, egal ob das jetzt Sport ist, ob das Entertainment ist, ob das Finanz ist oder ob das sonst irgendwas ist, weil New York so ein wahnsinniger Hub ist. Und du hast so eine riesige Vielfalt an allem, an Menschen mit unterschiedlichen Stories, mit unterschiedlichen Backgrounden. Ja, mega geile Erfahrung. Würde ich auf alle Fälle nochmal genauso machen.
Ja, ich finde, man merkt so diese Strahlkraft der Stadt einfach, ne? Wir waren, vielleicht erinnerst du dich, wir haben uns mal beim Youth League Spiel gesehen in Hamburg. Das ist schon, anderthalb, zwei Jahre her.
Naja.
Bestimmt. Da hatten wir kurz gequatscht und irgendwas erzählt, ne? Jetzt leben in New York und neben uns stand ein Scout von Regensburg.
Naja.
Und das war sofort, also, ne, erstmal normaler Fußballverein. Hab ich gehört, New York ist das, erzähl mal, wo kennst du den? Naja. Das bei jedem irgendwie macht das erstmal was, diese Stadt. Wenn man die einmal hört, das ist schon was Besonderes. Du bist jetzt nicht nur zum Leben hingegangen, sondern ja auch zum Arbeiten.
Naja.
Wie sind da so die Unterschiede gewesen? Weil ich kann mir schon vorstellen, erstmal ganz andere Art von Spielern, die man sucht, wahrscheinlich auch eine andere Qualität, könnte ich mir gut vorstellen. Weiß nicht, wie du jetzt MLS mit der österreichischen Liga vergleichen würdest. Wie hat sich da so dein Alltag verändert in Hinsicht auf Scouting?
Boah, das ist eine gute Frage. Am Anfang war das natürlich relativ viel, aber die Abteilung drüben war recht klein. Und ich würde sagen, so eine richtige Struktur war nicht vorhanden. Für mich war das wichtig, so in den ersten Monaten, dass du erstmal ja eine ordentliche Struktur reinbringst, die was nicht nur auf den kurzfristigen Erfolg abzielt, sondern eine Struktur implementierst, die was nachhaltig funktioniert. So, und das hat vor 2,5 Jahren gestartet und wir sind eigentlich immer nur dabei, dass wir die Abteilung weiter aufbauen, dass wir die Abteilung vergrößern wollen, dass wir einfach bessere Prozesse implementieren wollen. Ein riesengroßer Step für mich war einfach, den Verein oder die Scouting-Abteilung von New York mehr in den Red Bull-Kosmos zu integrieren. Einfach, dass wir mehr von den anderen Clubs profitieren. So, natürlich hast du mit RB Leipzig, mit Bragantino, jetzt mit unserem neuen Club in Japan, mit Omiya, hast du eine wahnsinnige Scouting-Kapazität. Das ist einfach ein Vorteil. Jetzt geht es nur darum, dass du den Vorteil richtig ausnutzt. Das war natürlich ein Riesending, hat er echt viele Stunden investiert in das ganze Ding. Viel Mühe, viel Leidenschaft reingesteckt, aber ich finde, dass wir aktuell an einem sehr ordentlichen Weg sind. Sind letztes Jahr mit der ersten Mannschaft echt eine coole Geschichte, in den Playoffs hochmarschiert bis ins Finale. Leider haben wir das Finale gegen LA Galaxy 2-1 verloren, aber nichtsdestotrotz eine wahnsinnig geile Erfahrung für die jüngste Mannschaft in der Liga. Also natürlich, wir sind Red Bull, wir bestehen dafür, dass wir Spiel entwickeln wollen, dass wir Spiel aufs nächste Level bringen wollen, dass wir mit einer jungen Mannschaft erfolgreich sein wollen, dass wir coole Talente finden, dass wir auch coole Talente in der Akademie produzieren, die was dann ein Step über die zweite Mannschaft in die erste Mannschaft und idealerweise hinaus machen. Ja, klar, coole Geschichte, ins Finale marschiert, so, leider Finale verloren, aber sind es eher positiv für das Erlebnis, kannst du wahnsinnig viel mitnehmen, das greifen wir dieses Jahr wieder an. Was für uns wichtig ist, ist natürlich Akademie, riesiger Stellenwert, aber der Stellenwert bei uns von der zweiten Mannschaft, dass wir so die erste Anlaufstelle für junge Talente aus dem Ausland, die was wir in den Verein integrieren wollen, integrieren wollen in eine komplett andere Kultur, in eine neue Sprache, in eine neue Art zu spielen, in eine andere Art von Intensität im Training und im Spiel. Wir sehen jetzt speziell in dieser Saison so die Früchte von den letzten 2,5 Jahren. Also wir haben eine echte coole zweite Mannschaft, sind aktuell Erste in der Eastern Conference. Ich meine, dass wir sogar Erste sind in der landesweiten Tabelle. Sind auf einem guten Weg, sind echt coole Spieler dabei, bei denen wir echt viel Fantasie haben, dass wir uns irgendwann in der ersten Mannschaft auflaufen.
Ja klar, also Red Bull steht für junge Spieler, aber wie ist das? Also ihr habt jetzt auch wieder Talente dabei. Ich denke so an Julian Hall, ist wahrscheinlich der bekannteste aktuell, wo man sagt, der kann jetzt gut integriert werden in die erste Mannschaft. Da sind zwei Fragen, die da anschließen. Die erste ist, ich hatte jetzt auch gehört, als ich in den USA war, dass ihr eine ganz andere Konkurrenzsituation habt in der Jugend. Denn ihr habt ja noch die ganzen Colleges und die machen, glaube ich, nicht so schlechte Angebote an die Spieler. Das hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm. Da vielleicht mal so ein bisschen, dass du dann einen Einblick geben kannst. Das zweite ist, wie international sind die Transfers in der Jugend? Weil in Salzburg standet ihr ja schon dafür, auch frühzeitig Spieler aus dem Ausland zu holen, den klaren Weg aufzuzeigen. Da ging dann halt in die erste österreichische Bundesliga, um dann zu gucken, irgendwo international vielleicht auch zum Topclub zu gehen. Ist da die MLS eine ähnliche Bühne oder ist es da doch eher schwierig, auch mit, ja, erstmal dadurch, dass es in Amerika ist, die Spieler überhaupt drüber zu kriegen, dass sie spielberechtigt sind? Ja, wie macht ihr das? Geht ihr trotzdem auf internationale Spieler oder ist Amerika erstmal groß genug und ihr grast das ab?
Also ich würde sagen, dass Amerika auf alle Fälle groß genug ist. Bloß das Ding ist, dass in Amerika ist natürlich eine riesige Konkurrenzsituation mit den anderen großen Sportarten. Sondern wir sehen es bei uns in New York, hey, du hast mit den Jets und Giants zwei Football-Franchises, du hast mit den Brooklyn Nets und mit den New York Knicks zwei Basketball-Franchises, du hast die Yankees und die Mets im Baseball, du hast die Rangers Islanders und die Devils im Eishockey. Und natürlich, das sind die großen Sportarten und Fußball ist einfach noch nicht so weit. Ob das irgendwann soweit sein wird, ich weiß es nicht, kann ich da nicht sagen, einfach weil das kulturell so tief verankert ist in Amerika. Was ich weiß auf alle Fälle ist, dass Fußball stark am Wachsen ist, dass es sehr schnell wächst, dass da in den letzten Jahren viel passiert ist, dass Clubs echt viel Kohle in die Hand genommen haben für Infrastruktur, neue Stadien, neue Trainingsanlagen. Wie gesagt, wir machen jetzt gerade genau das Gleiche, bauen ein neues Trainingszentrum. Dass Clubs das verstanden haben, einen Cheftrainer und einen Akademietrainer aus dem Ausland zu holen, die was einfach andere Erfahrungen mitbringen, vielleicht ein anderes Wissen mitbringen. Es wird generell einfach professioneller. Also die Qualität in den Clubs wird besser, die Qualität an der Ausbildung von Spielern wird besser, angefangen von der Akademie bis zu den zweiten Mannschaften, bis zu den ersten Mannschaften. Generell der Sport wird besser, Spieler werden besser ausgebildet und erreichen eine perspektivisch ein höheres Niveau. Und kann das sehen, jetzt die letzten Jahre sind viele Transfers von jungen Spielern aus der MLS raus nach Europa passiert und es wird in den nächsten Jahren mehr werden, hundertprozentig. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Zum Thema College, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, ich würde auf alle Fälle während dem Studium oder vielleicht nur zum Gymnasiumszeit auf alle Fälle mindestens ein halbes Jahr in Amerika verbringen. Das ist natürlich, ich nehme es jetzt so ein bisschen wahr, was da drüben abgeht mit College, aber für die hat College so einen riesigen Stellenwert. Also die College ist ja riesig bei denen. Vor allem mal in Sachen Ausbildung, du kannst wahnsinnig gute Ausbildung genießen. Du kannst am College richtig coolen Sport betreiben, egal ob das Basketball ist, ob das American Football ist, ob das Fußball ist, ob das Baseball ist, ob das Lacrosse ist. Für die ist einfach so Sport und College, das ist eine ganz andere Dimension. Wir können es uns in Deutschland gar nicht so vorstellen. Also mir ist es zumindest so gegangen, als ich darüber gegangen bin, ich kenne American Pie, die Filme, ja. Und hatte es halt so ein bisschen im Kopf, was da abgeht. Ja, weißt klar. Du, mit Sport und College hast du die coolen Partys und alles drum und dran. Ja. Aber wenn du das dann mal vor Ort siehst, wir spielen zum Beispiel mit unserer zweiten Mannschaft unsere Heimspiele in einem College. Und wenn du durch den Campus fährst, da fährst du 5 Minuten durch und das hört nicht auf. Und ich habe mir sagen lassen, es ist eines der kleineren Colleges in Nordamerika. Dann denke ich mal, boah, krass. Echt krass. natürlich, College hat einen riesigen Stellenwert und das kennen wir von uns gar nicht, aber junge Spieler, die werden dann so im Alter von 17, 18 vor die Entscheidung gestellt. Entweder du gehst jetzt den Profiweg, du unterschreibst deinen ersten Profivertrag im Verein, oder du gehst aufs College, bekommst da Full-Stipendium, bekommst da ein Teilstipendium, was auch immer, was einen Wert hat von, ich glaube teilweise ist ein Full-Stipendium 200.000, 250.000 über 4 Jahre hinweg. Kannst da wahnsinnig coole Ausbildung machen, spielst quasi so semi-professionell Fußball am College und du hast halt immer nur den Weg zurück in die MLS über den Draft oder dass du dann als Free Agent gesigned wirst. Deswegen, ich verstehe das, dass viele Spieler den College-Weg wählen. Für uns ist es natürlich teilweise hart, wenn wir gute Spieler an das College verlieren, weil das ist natürlich eine entscheidende Phase in der Entwicklung vom Spieler, also der Übergang von der Jugend in den Profibereich, wo wir den Spieler natürlich gerne bei uns dabei hätten. Was jetzt aber nicht heißt, dass wir nicht da aufs College schauen. So, bei uns sind ja viele Spieler in der ersten Mannschaft dabei, die was über das College gedraftet worden sind. Und die was eine ordentliche Rolle bei uns spielen in der Mannschaft.
Ja, macht Sinn. Also macht wahrscheinlich den Weg erstmal die Arbeit erstmal nicht leichter, aber klar, hast nochmal eine andere Scouting-Quelle, sage ich jetzt einfach, die man jetzt, also in Deutschland hat man es wirklich nicht so im Kopf, ne, dass auch im Fußball die Colleges so groß sind. Wir waren zusammen beim Turnier in Brandenton beim GA Cup. Da kann ich bestätigen, also mir taten die Füße weh vom Laufen. Das ist schon eine Anlage. Das kannst du nicht mit dem NLZ vergleichen in Deutschland. Das ist Weltengröße, das ist schon echt beeindruckend.